Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich herzlich willkommen. Vom Klavier ans Dirigentenpult, der klassische Werdegang vieler großer Dirigenten. Auch James Levine hat diesen Weg zurückgelegt, wurde zunächst als pianistisches Wunderkind gefeiert, doch wollte mehr klangliche Vielfalt. Über Jahrzehnte hat er das Orchester der Metropolitan Opera in New York geleitet, war auch Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Doch die große Karriere von James Jimmy Levine kam 2018 zu einem abrupten Ende. Sexueller Missbrauch wurde ihm vorgeworfen. Die Met entließ Levine und nach einem Rechtsstreit einigte man sich wohl auf einen Millionenbetrag. James Levine ist, wie heute bekannt wurde, bereits am 9. März gestorben, im Alter von 77 Jahren. Wir erinnern an ihn. James Levine am Pult des Orchesters der Metropolitan Opera mit einem Ausschnitt aus Wagners Parsifal. Der Musikkritiker Uwe Friedrich ist uns jetzt zugeschaltet. Er hat Levine mehrfach als Operndirigent erlebt. Herr Friedrich, haben die Vorwürfe gegen Levine die letzten Jahre seiner Karriere komplett überschattet?
Es war schon ein sehr dominantes Thema, jedes Mal, wenn er denn noch aufgetreten ist. Ich habe ihn zuletzt erlebt, 2017 in der Berliner Philharmonie. Das war eine Mischung aus musikalisch großartig, Mahlers dritte Symphonie, aus sehr traurig, weil er mit dem Rollstuhl aufs Podium kam und alle dachten, na, den sehen wir hier in Berlin heute zum letzten Mal. So war es dann ja auch. Und es hatte auch, muss ich sagen, doch ein bisschen was widerlich voyeuristisches, weil man sich dachte, soll jemand noch dirigieren in diesem Aufwand, so ein quasi Gala-Konzert der Staatskapelle, wo doch diese Vorwürfe mit Händen zu greifen waren im Saal und ich jetzt auch mal, es gab ja viele gerichtliche Auseinandersetzungen, sagen würde, da ist was dran gewesen. Ich erinnere mich auch schon Ende der 80er Jahre, als ich das erste Mal in Bayreuth war, da war ich so Anfang 20 und da waren die alten Wagnerianer so in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Und sagten, wir unterhielten uns ein bisschen über ihn und ich wusste noch gar nicht, dass es überhaupt schwule Dirigenten geben kann. Und dann sagte einer dieser älteren Herren zu mir, na, du bist für den sowieso viel zu jung. Also diese Gerüchte gibt es schon seit Jahrzehnten und da war immer so ein Beigeschmack dabei.
Mhm. Sie haben gerade musikalisch großartig gesagt. Was hat denn seine Orchesterarbeit so großartig gemacht?
Er war ein absoluter Klangkünstler, Klangfetischist, möchte man schon fast sagen. Ein samtiger Klang mit einem ruhigen Grundpuls, gerade bei Wagner, da erinnere ich mich an besagten Parsifal, auch den Ring in Bayreuth habe ich gehört. In dieser Gala zum 50-jährigen Bestehen der Met 2016 haben drei Dirigenten dirigiert, zwei andere auch durchaus renommierte, aber man musste gar nicht hingucken, ob jetzt Levine am Pult ist, der Klang des Orchesters hat sich sofort verändert, wurde weicher, gleichzeitig aufregender, farbiger. Also da ist ja immer auch so ein bisschen was Klangmystisches dabei in der Beziehung zwischen Dirigent und Orchester. Da ist so ein bisschen was, was man letzten Endes doch nicht erklären kann. Und das hatte er. Das hat auch Sänger und Sängerinnen zu Höchstleistungen inspiriert. Also nicht umsonst war er jahrzehntelang der gefeierte, nicht nur Chefdirigent, sondern auch musikalischer Leiter eines der, wenn nicht des bedeutendsten Opernhauses der Welt.
Ja, und mit diesem, nämlich mit der Met, verbindet man ja auch seinen Namen und deswegen auch eigentlich eher mit dem Opernrepertoire. Jetzt haben Sie gerade ein Konzert in der Berliner Philharmonie angesprochen. Wie viel Zeit, Raum und Energie hatte er noch für das klassische Konzertdirigat?
Er war ja 5 Jahre Chef der Münchner Philharmoniker, hat dort auch einen Preis bekommen für innovative Programmgestaltung, hat auch vorher die Big Five, die großen 5 amerikanischen Symphonieorchester regelmäßig dirigiert, die Berliner Philharmoniker zum Beispiel auch häufig. Also das Konzert hat schon einen großen Platz in seinem künstlerischen Leben eingenommen. Es gibt auch wirklich hörenswerte, ich sag mal zumindest interessante Aufnahmen des zentralen symphonischen Repertoires mit ihm. Also das hat er sicherlich gleichberechtigt für sich selbst gesehen. Er hat ja angefangen als Klavier, ja, ich will nicht sagen Wunderkind, aber doch zumindest ganz, ganz große Hoffnung. Also ein sehr, sehr vielseitiger Musiker, keine Frage.
Mhm. Apropos Aufnahmen, Levine war ein Kind seiner Zeit und somit ein Aufnahmebesessener. Welche Einspielung wird von ihm bleiben?
Da gibt es ganz, ganz viele. Er hat Dutzende, Hunderte Aufnahmen vorgelegt. Es gibt einige großartige Opernaufnahmen. Die Macht des Schicksals mit Leontine Price ist einer meiner Lieblinge. Gerade diese Verdi-Aufnahmen haben so ein Feuer, ohne überhitzt zu sein, eine Schönheit des Gesangs, die viele andere Dirigenten so etwas hinten überfallen lassen fürs Drama. Und dann gibt es natürlich auch die großen Wagner-Aufnahmen. Da ist schon einiges dabei, was sicherlich die Jahre und Jahrzehnte nach uns überstehen wird.
Uwe Friedrich zum Tod von James Levine. Herzlichen Dank für das Gespräch. Die 7 Todsünden, offiziell verteufelt, aber im täglichen Leben mannigfach praktiziert. Denn Geist und Fleisch sind bekanntlich schwach und geben sich gerne hin. Der Wollust und der Völlerei zum Beispiel, dem Neid und dem Hochmut, der Trägheit, dem Zorn und nicht zuletzt der Gier. Gier ist schließlich geil, dafür braucht es eigentlich keine Werbekampagne. Das Haus der Geschichte in Stuttgart widmet der Gier jetzt eine eigene Ausstellung, als Auftakt einer Ausstellungstrilogie. Hass und Liebe werden noch folgen, doch zum Einstieg erst einmal die Gier. Rudolf Schmitz war dort.
Wir wollen keine Barrieren, keine Regeln, keine Kontrolle. Wir zögern nicht. Wir nehmen keine Rücksicht. Wir wollen immer mehr.
Durch diese Suggestionsschleuse müssen wir alle hindurch. Im Entree der Ausstellung soufflieren hier lebensgroße, smarte Influencer-Figuren auf großen Screens das Credo der Leistungsgesellschaft. Dann erwarten uns in Goldfarbe gehüllt Altäre dieser Giergeschichte. Eine bis zur Decke reichende, viele Meter lange Glasvitrine zeigt die bunte, variationsfreudige Welt der Sneaker. Ein paar Air Jordan Sneaker von Nike, mit dem der Kult begann, umrahmt das Videoporträt des Stuttgarter Sammlers, der seit 1999 dieser Leidenschaft frönt. Kein Aufwand, keine Summe war ihm zu hoch.
Das heißt, wir haben uns in den Zug gesetzt oder ins Auto und sind nach Berlin gefahren. Und der Schuh kam samstags raus. Meistens sind wir schon Donnerstag oder Freitag früh angekommen und dann standen wir in der Reihe, wir haben uns eine Liste eingeschrieben und dann standen wir tatsächlich einfach da und haben auch damals schon auf den Schuh gewartet.
Eine ganz andere Art von Gier hat die New York Times im Januar 1989 aufgedeckt. Auschwitz in the Sand titelte sie und offenbarte, dass eine deutsche Firma für den libyschen Diktator Gaddafi eine Giftgasfabrik gebaut hatte. Auf internationalen Druck wurde die Angelegenheit aufgearbeitet, die Giftgasfabrik geschlossen, der Geschäftsführer zu 5 Jahren Haft verurteilt. Ausstellungsleiter Rainer Schimpf.
Wir haben von diesem Millionengeschäft im Sand die Schilder von den Giftgasbehältern hier bekommen können. Das Giftgas ist dann sogar in Deutschland endgültig auch entsorgt worden. Die Container standen auf dem Truppenübungsplatzgelände in Munster, sind dort entsorgt worden.
Höhepunkt der gierbedingten Schädigung der Allgemeinheit ist zweifellos der Cum-Ex-Skandal. Akteure sind Aktienhändler und Banken. Aktienpakete werden hin und her geschoben, Steuerbescheinigungen erstellt, die niemals gezahlte Kapitalertragssteuer wird mehrfach zurückgefordert, der Staatskasse entsteht ein Schaden von mindestens 10 Milliarden Euro. Ein Stuttgarter Rechtsanwalt hat diesen Skandal aufgedeckt und die juristische Aufarbeitung in Gang gesetzt. Das Videoporträt zeigt ihn geradezu fassungslos über die Dreistigkeit beteiligter Akteure.
Der Wunsch, so schnell, so leicht an solche Summen zu kommen, der hat alle Grenzen fallen lassen. Es ist wie Bankraub, wie Tresorknacken. Nur eben knackt hier die Bank den Tresor, und zwar den Tresor des Gemeinwesens.
Und dann eine Vitrine mit dem Kopf eines Nashorns. Dort, wo das Horn sein sollte, eine kahle Stelle. Ein Großwildjägerpaar aus Offenburg hatte in den 1920er Jahren das Nashorn geschossen. Später die Jagdtrophäe dem Offenburger Museum geschenkt. Doch damit ist die Geschichte fragwürdiger Jagdleidenschaft noch nicht zu Ende. Jahrzehnte später wird das Museumsstück von Einbrechern seines Horns beraubt. der Stuttgarter Sammlungsleiter Rainer Schimpf.
Ein Horn hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Es ist eine irisch-britische Bande, die kurze Zeit danach auch gefasst wird, die ein gigantisches Geschäft gemacht hat. Das zu Pulver gemahlene Horn wird nach Ostasien verkauft und erzielt eben dort absolute Spitzenwerte.
Die größte Gier ist die nach Geld. Und diese Gier, so zeigt diese originell aufgezäumte Geschichtsdarstellung, ist wie ein Virus, der ständig neue Mutanten erzeugt und die meisten Skandale jüngerer Geschichte unterfüttert. Seien es die Hitler-Tagebücher, die Dopingpraxis im Sport, die exzessiven Finanzspekulationen, die hemmungslose Selbstvermarktung auf Instagram.
Gier. Rudolf Schmitz über die aktuelle Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart. Gier ist laut, schrill und brüllt einen förmlich an, auch ohne hörbaren Ton. Bei uns soll es jetzt aber um die Töne gehen, die künstlich verstärkt werden, mit Hilfe von kleinen, möglichst unsichtbaren Knöpfen, sogenannten Mikroports. Vom Musical und aus Fernsehshows bekannt, begegnen sie einem aber immer öfter auch im Theater, diese kleinen Mikros im Gesicht, die dünne Stimmen im gesamten Zuschauerraum erschallen lassen.
Endlich mal erklärt.
Über Mikroports möchte ich jetzt mit unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt reden. Frau Behrendt, woher kommt dieser inflationäre Einsatz der kleinen Mikrofone? Können SchauspielerInnen nicht mehr prononciert und laut genug sprechen?
Na, das ist zumindest das gängige Vorurteil, dass Schauspieler heute sprechtechnisch so schlampig ausgebildet sind und dann eben einfach nicht mehr dieses Handwerk beherrschen, ihre Stimme artikuliert in den Raum zu schicken, sodass auch noch die Zuschauer in der letzten Reihe auch alle Feinheiten verstehen. Die Schauspielschulen sehen das naturgemäß anders. Aber in einer Theaterlandschaft, die einfach grundsätzlich weniger Wert auf Texte und Sprache legt als früher und in der Performer oft einfach an der Rampe aus ihrem Leben erzählen, ist es eigentlich logisch, dass Spielerinnen weniger trainiert sind in diesem raumgreifenden Sprechen. Und Mikroports machen das jetzt natürlich nicht besser. Mit ihnen lernt man jetzt sicher nicht, mit der Stimme den Raum auszufüllen. Aber sie sind nicht für sprechunfähige Schauspieler erfunden worden. Weil der Einsatz von Mikroports, der hat eigentlich ästhetische Gründe. Mit ihnen können Spieler leiser sprechen, die können sogar flüstern. Und dann klingen sie eben so, als würden sie direkt neben uns stehen. Wie zum Beispiel in der Inszenierung der Berliner Schaubude.
Wenn ich in deinen Armen liege, fühle ich mich wie der schönste Mensch der Welt.
Das klingt eben ganz intim, weit weg vom hohen Ton der Bühnenkunst. Und das ist auch ein Kern von der Arbeit von Simon Stone. Der hat Tschechows drei Schwestern ja auch sich in so einem Glashaus drehen lassen. Dicke Scheiben haben da die Zuschauer von den Spielern getrennt. Und trotzdem hat man das Ensemble dann über die Mikroports gehört, als würde man mit denen am Tisch sitzen. Und Stone verlegt diese Stücke eben auch radikal ins Heute. Deswegen wirken seine Inszenierungen wie Kino. Also es hat schon einen ganz klaren Netflix-Charakter und einen Kinocharakter, den wir da sehen.
Ja, im Glashaus kann man stehen. Man kann aber natürlich auch, wenn man ein Mikroport im Gesicht hat, quasi mit dem Rücken zum Publikum stehen und trotzdem überall gehört werden. Ist das denn immer nur ein Vorteil?
Na, das ist auch eben sehr filmisch und eigentlich gegen alle Gesetze des Theaters, weil so die Stimme vom Körper getrennt wird. Also wie Sie sagen, ein Spieler kann sich am hintersten Bühnenrand bewegen und es klingt, als würde er direkt neben einem stehen. Das ist eine Ästhetik, bei der Körper im Raum an Bedeutung verliert. Und Stone zum Beispiel möchte genau das, aber es gibt auch Regisseure, die das gar nicht mögen. Herbert Fritsch zum Beispiel, Regisseur und Schauspieler, der hasst es. Der nennt Mikroports eine unästhetische Prothese, durch die man sagt er, gar kein Raumempfinden mehr hat. Man weiß einfach nicht, von wo gesprochen wird, wer da spricht. Und das stimmt. Also es nimmt dem Theater die Bühnentiefe, die diese Kunst eigentlich gerade ausmacht. Es verflacht den großen Theaterraum zur Mattscheibe. Die Stimmen klingen dann eigentlich alle ähnlich.
Hm. Und man hört sie überall. Seit wann hört man sie denn überhaupt? Seit wann sind die im Einsatz?
Also die ersten Mikroports gab es anscheinend schon Ende der 70er Jahre auf der Bühne, damals allerdings nur vereinzelt und deutlich größer, so klobige Dinger, die man dann wirklich noch in der letzten Reihe gesehen hat. Zuerst gab es sie im Musical, dann auch im Sprechtheater. Und ich habe vor 2 Jahren mal ein Interview mit Bernhard Klein gehört, das ist der Leiter der Tonabteilung am Frankfurter Schauspielhaus. Das hat die größte Sprechtheaterbühne Deutschlands, die ist 24 Meter breit, 40 Meter tief. Und Bernhard Klein wurde gefragt, wie es denn jetzt sei im Theater. Theater mit Mikroports und wie sein eigenes Haus es mit den Mikroports hält. Und er sagte, dass der Einsatz von Mikroports heute tatsächlich bei ihnen Standard ist. Es gibt kaum noch eine Inszenierung in Frankfurt, in der das Ensemble nicht akustisch verstärkt auftritt. Und dass Stimmen auf der Bühne mechanisch unterstützt werden, ist aber eigentlich schon so alt wie das Theater. Also im antiken Epidaurus, da sollen dafür Masken eingesetzt worden sein. Und der Maskenmund, der war dann wie so ein Megafon gestaltet, damit die Spieler diese wahnsinnigen Entfernungen im Amphitheater überwinden können, hin zu diesen zigtausend Zuschauern, die da saßen.
Und jetzt, Frau Behrendt, Hand aufs Herz, Sie als Theaterkritikerin, sind Sie eher eine Befürworterin des verstärkten Wortes?
Na, also es ist schon schwer, so eine Bühne zu bespielen, die so eine Tiefe hat wie in Frankfurt. Aber die Musicalbühne des Berliner Friedrichstadtpalasts, die ist sogar 55 Meter tief und die hat Fabian Hinrichs vor einem Jahr solo und ganz ohne Mikroport gefüllt. Und das war wirklich ein Fest der Schauspielkunst. Also ein Leben ohne Mikroport ist möglich. Aber ich denke, wir sehen im breiten Einsatz von Mikroports auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Frage ist ja, wollen wir überhaupt noch so genau hinhören müssen? Unsere Welt ist ja generell lauter geworden. Unsere Hörgewohnheiten haben sich stark verändert. Musik spielen wir uns heute direkt ins Ohr. Filme hören wir auch auf der Couch im Dolby Surround Heimkino. Und meine These ist, dass zu den Schauspielerinnen, die vielleicht langsam das Sprechen verlernen, weil sie nicht mehr auf großen Bühnen trainieren, auch Zuschauer kommen, die so langsam das ganz genaue Hören verlernen.
Barbara Behrendt, vielen Dank für diese Erklärungen zu Sinn und Unsinn auch von Mikroports im Theater. Ein erschütternder Jahrestag wird in dieser Woche begangen. 10 Jahre Syrienkrieg. Millionen Opfer hat er gefordert. Tote, Traumatisierte, Flüchtende, Heimatlose. Mehr als die Hälfte aller Menschen in Syrien haben das Land in diesen 10 Jahren verlassen und nicht selten damit auch ihre Pläne, Projekte und Existenzen zurücklassen müssen. Wie insbesondere Kulturschaffende aus Syrien, deren Weg nach Deutschland führte, neue Existenzen aufgebaut haben. Dazu jetzt ein Gespräch mit dem Archäologen Jabbar Abdullah über Ägypten, die Türkei und Bulgarien ist er nach Deutschland gekommen, lebt seit 2014 in Köln, wo er als Kurator für verschiedene Museen und Festivals tätig ist und wo er den Verein 17317 ins Leben gerufen hat, der den Austausch zwischen syrischer und deutscher Kultur fördert. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Abdullah, Sie sind bestens vernetzt mit syrischen Künstlerinnen und Künstlern. Gibt es so etwas wie eine Community in Deutschland, die wieder zusammengefunden hat nach der Flucht?
Genau, das hat mit der Zeit geklappt, hat lange gedauert, bis wir das geschafft haben. Am Anfang war jeder Künstler, Künstlerinnen irgendwie alleine. Wir haben auch keinen Kontakt miteinander, weil wir wussten auf einmal nicht, wo wir gelandet sind. Aber mit der Zeit durch Facebook, WhatsApp und Instagram dann konnten wir unsere Kollegen und Bekannten auch zusammenfinden.
Zusammenfinden, wahrscheinlich auch einander unterstützen. Mit welchen Schwierigkeiten ringen denn Künstlerinnen und Künstler, die wieder in ihren künstlerischen Berufen tätig sein wollen?
Also die Schwierigkeiten sind viel zu viel am Anfang. Wegen der Sprache, neue Gesellschaft, neue Kultur, wir fahren orientierungslos. Aber nachdem man ein paar Freunde gefunden hat, Vereine und Organisationen kennengelernt hat, dann hat es irgendwie mit der Zeit gut geklappt. Aber man muss wirklich aktiv sein, um Ziele zu erreichen.
Einen Verein haben Sie ja mitgegründet, das ist der Verein 17317 in Köln. Und da wollen Sie den Austausch zwischen syrischer und deutscher Kunst fördern. Warum betonen Sie den Austausch so sehr? Also was für ein Medium ist die Kunst für diesen Kontakt zwischen Syrern und Deutschen?
Weil ich sehe immer, dass die Kunst ist der einzige und der beste Weg, um Austausch und Brücken zwischen Kulturen zu schaffen. Durch Kunst kann man Integration schaffen, kann man Begegnung schaffen, kann man auch Vorurteile quasi vermeiden, können verschiedene Kulturen sich auch zusammenfinden und zusammenleben und zusammen vor alles kämpfen, vor Gerechtigkeit, vor die syrische Situation, was Frauenthema betrifft natürlich, das ist auch Bedarf für uns auch als Syrer. Deswegen haben wir den Verein gegründet und so genannt.
Wahrscheinlich verfolgen Sie diese Ziele, so nehme ich mal an, auch mit einer Ausstellung, die Sie derzeit vorbereiten für das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum. Diese Ausstellung wird den Titel tragen, Syrien gegen das Vergessen. Ist das für viele Künstlerinnen und Künstler aus Syrien das wichtigste Anliegen, nämlich dem Vergessen entgegenzuwirken?
Genau. Es wird viel über Syrien jetzt, vergisst man viel. Vergisst man, dass die Syrer Kultur haben, dass in Syrien die älteste Kultur war, Damaskus 7000 Jahre. Man fokussiert sich leider seit 10 Jahren nur an diesem Krieg und an der Fluchtsituation. Durch die Ausstellung mussten wir das eine Art von Erfrischung für die Kultur machen, dass man Syrien besser kennenlernt, dass man Syrien ohne Krieg sieht, dass man die Menschen da vor Ort trifft, dass man Palmyra zum Beispiel ohne Zerstörung zeigt. Das ist unser Ziel.
Ist es überhaupt derzeit möglich, auch nur annähernd künstlerisch tätig zu sein im Land?
Ja, das ist nur in Damaskus vielleicht geht noch, aber in den anderen Städten leider geht gar nicht, weil die Leute da kämpfen um ihre Ernährung, dass sie essen und fassen. Ich will nicht Getränke sagen, weil das ist ein bisschen da, wo die Leute übertrieben, dass die Leute da kämpfen wirklich nur für ihren Alltagsversorgung. In Damaskus sieht man ab und zu ein paar Kunstausstellungen, aber die meisten sind von dem Regime unterstützt. Man kann nicht unterscheiden, ob das Propaganda sozusagen oder ob das wirklich so freie Kunst, weil das Regime mischt sich total stark im Kunstbereich und sie versuchen das alles Propaganda für das Regime zu zeigen.
Wie groß oder wie berechtigt ist denn überhaupt Ihre Hoffnung, eines Tages wieder in der syrischen Heimat tätig sein zu können als Künstler?
Ich denke, sobald das Regime noch da sitzt, das ist unmöglich. Wenn das Regime nicht mehr da ist, wir können dann unser Leben da wieder weitermachen und Syrien wieder aufbauen.
Das sagt Jabbar Abdullah, Archäologe aus Syrien, Buchautor, Kurator und Mitgründer des Vereins 17317 in Köln. Und auch in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es jetzt um Regierungen, die Einfluss nehmen wollen auf die Kultur.
Nach der Übernahme der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst durch eine Stiftung, die der ungarischen Regierung nahesteht, beenden rund 150 StudentInnen das Studium im Rahmen eines Diplomantenrettungsprogramms in 4 anderen europäischen Ländern. Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg wird ungarische Studenten aufnehmen, außerdem das Mozarteum in Salzburg und weitere Hochschulen. Die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban hatte im vergangenen September die Autonomie der Theater- und Filmuniversität abgeschafft. Studenten und Lehrkräfte besetzten daraufhin die Gebäude der Universität. Inzwischen haben die meisten Lehrkräfte von Rang ihre Professuren und Lehraufträge gekündigt. Die Neuleitung plant, den Lehrbetrieb mit linientreuen Lehrkräften wieder aufzunehmen. Noch ist aber nicht klar, wen sie eigentlich unterrichten werden. Die überwiegende Mehrheit der StudentInnen unterstützte die Besetzung der Universität. Viele Festspiele des Frühjahrs sind schon jetzt verschoben. Bayreuth aber sieht für den Sommer noch eine Chance. Corona-Schnelltests nämlich. Bayerns Kunstminister Bernd Siebler nannte das Testen heute gegenüber dem nordbayerischen Kurier ein gutes Mittel, wenn es um Öffnungen gehe. Er gehe davon aus, dass ab 25. Juli in Bayreuth gespielt werden könne, und zwar mit mindestens 200 BesucherInnen. Im Bayreuther Festspielhaus haben normalerweise knapp 2000 Menschen Platz. Auch die Berliner Clubs suchen nach Perspektiven für die Öffnung. Zentral ist dabei ein 6-Punkte-Plan, den die Clubkommission heute vorgestellt hat. Neben Pilotveranstaltungen mit Schnelltests soll eine zentrale Informationsplattform Hygienekonzeptempfehlungen geben und aktuelle Verordnungen sammeln. Außerdem wollen die Clubs die Besucherzahlen und das Ausgehverhalten sowie die wirtschaftliche Situation der Branche systematisch erfassen. Helfen sollen außerdem Smart Apps, die Beteiligung an Forschungsprojekten und eine Informationskampagne. Nach monatelanger Pause sollen in Berlin die ersten Bühnen noch im März für ein Pilotprojekt öffnen. Das Publikum wird vorher dann auf das Coronavirus getestet. Neben den Philharmonikern, dem Berliner Ensemble und der Staatsoper Unter den Linden ist auch die Clubkommission mit einem Konzert dabei. Die Stadt Düsseldorf gibt den Erben eines jüdischen Ehepaars ein unter den Nationalsozialisten enteignetes Gemälde zurück. Das Werk Landschaft von Johann Christian Brandt aus dem späten 18. Jahrhundert befand sich in der Städtischen Sammlung im Kunstpalast. Bei einer Überprüfung habe das Museum festgestellt, dass das Gemälde Eigentum der Wiener Eheleute Otto und Julie Klein war.
Jörg Biesler, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Die WHO spricht sich für den weiteren Einsatz von AstraZeneca aus. Darum geht es gleich in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute an diesem Mittwoch. Mit Dank fürs Zuhören, sagt Maja Elmenreich. Tschüss am Mikrofon.